Im Bruderstaat Quirm gab es, genau wie in Ankh-Morpork, eine große Stadt und mehrere theoretisch autonome Satellitenstädte, die alle heftig miteinander konkurrierten. Dazu jede Menge untereinander zerstrittene, vor Überheblichkeit fast platzende Gemeinden, sowie eine große Anzahl Marktflecken, Dörfer, Bauernhöfe, Weingüter, Bergwerke, Käffer und trostlose Weiler, die irgendjemand nach seinem Hund benannt hatte und so weiter und man glaubt es kaum, sofort. Heutzutage war es für einen kleinen Bauern an der äußersten Grenze der Einflusssphäre von Ankh-Morpork durchaus möglich, dass er sich an diesem hypothetischen Rand von Ankh-Morpork über die eigene Hecke beugte, um mit einem Bauern aus Squirm zu plaudern. Dabei befand der sich zu diesem Zeitpunkt eindeutig in Quirm. Und keiner der beiden zerbrach sich den Kopf darüber, dass es sich dabei um eine politische Angelegenheit handelte. Die Unterhaltung drehte sich im Allgemeinen um das Wetter, den Reichtum oder auch fehlenden Reichtum an Wasser und die Unbrauchbarkeit der Regierung, wie sie auch beschaffen sein mochte. Dann reichte man sich glücklich und zufrieden die Hände, nickte kurz und ging nach Hause, um nach einem arbeitsreichen Tag einen Krug selbstgebrauten Biers zu trinken, während der Nachbar es mit einem Glas anständigen selbstgekelterten Weins ebenso machte. Hin und wieder ging auch der Sohn des einen Bauern zur Hecke, um sich mit der Tochter des anderen zu treffen und umgekehrt, weshalb es entlang der Grenze einige wenige, aber sehr interessante Landstriche gab, in denen die Leute beide Sprachen beherrschten. So etwas sehen Regierungen natürlich überhaupt nicht gern, weshalb solche Entwicklungen nur zu begrüßen sind. Genau genommen waren Quirm und Ankh-Morpork Busenfreunde, nachdem man sich viele Jahrhunderte über Dinge gestritten hatte, die sich letztendlich als unwichtig, belanglos, unwahr oder schlichtweg gelogen herausgestellt hatten. Früher einmal hatte man tatsächlich einen Reisepass benötigt, um von hier nach dort zu gelangen. Aber seit Lord Vetinari im Amt war, warf niemand mehr ernsthaft einen Blick darauf. Feucht war in seiner Jugend viele Male in Quirm gewesen, in verschiedenen Verkleidungen, unter verschiedenen Namen und bei einer denkwürdigen Gelegenheit sogar mit einem anderen Geschlecht. Übrigens, die Gefängniswärter kamen damals einfach nicht darauf, wie ihm die Flucht gelungen war. Erst dann, als ihnen klar wurde, warum sie ihre Wäsche nicht zurückbekamen. Feucht hielt einen Moment nachdenklich inne, als ihm dieser Triumph wieder in den Sinn kam. Es war eine der großartigsten Gaunereien aller Zeiten gewesen. Und obwohl er nicht wenige andere ersprießliche Eskapaden hinter sich hatte, hatte er diese Variante nicht noch einmal gewagt. Beim zweiten Mal hätten ihn die Nonnen garantiert erwischt. Wenn eine Kutsche nach Quirm endlich die Grenze erreichte, bestand das einzige Hindernis aus einem Tor, das theoretisch verriegelt und mit einigen Wachleuten auf beiden Seiten besetzt war. Die zwischenstaatlichen Beziehungen waren inzwischen jedoch so weit gediehen, dass besagte Wachen oft im Dienst schliefen oder sich um ihre kleinen Gärten links und rechts der Grenze kümmerten. Man hätte sich fragen können, was das alles sollte. Aber da ohnehin in beide Richtungen geschmuggelt wurde, und zwar von so gut wie jedem, hatte man sich dem Zeitgeist auf überaus pragmatische Weise angepasst. Für den heutigen Tag stand eine ganze Reihe Besuche auf Feuchts Liste, die einfach kein Ende zu nehmen schien. Er wusste, dass Quirm die Eisenbahn dringend brauchte, denn das Land hatte viele Produkte, die es verkaufen musste, wenn es nicht auf Bergen von stinkendem Fisch sitzen bleiben wollte. Deshalb freute sich Feucht auf eine Woche angenehmer Verhandlungen mit den Hummerfressern. Aber zuerst musste er sich mit Leuten herumschlagen, die weit von der Küste entfernt wohnten und ihre winzigen Flecken Grund und Boden für geheiligt hielten. Sie wollten die Eisenbahn zwar haben, aber wenn sie über ihr Land führte, blieb ihnen kaum noch Land übrig, das nicht Eisenbahn war.